NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon und im Studio begrüße ich ganz herzlich Regula Fenske. Regula Fenske hat in diesem Frühjahr ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Schneckenkönigin. Regula Fenske, haben Sie mitgezählt, der wievielte Krimi ist das, den Sie geschrieben haben?
Das kann ich leider nicht sagen, weil das so schwierig ist. Manche sind ja kleinere Geschichten, Abendblatthefte, die hatten nur 64 Seiten. Es gibt Kollegen, die das als Roman zählen, da zähle ich die nicht mit. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Aber Sie blicken auf eine ganze stolze Reihe von Veröffentlichungen. Kann man das Jahr benennen, in dem Sie angefangen haben zu schreiben, Bücher zu veröffentlichen?
Also Bücher zu veröffentlichen, das hat so in den 80ern begonnen. Ich glaube, 87 ist mit Sigrid Weigel und Inge Stephan ein Buch Frauenliteratur ohne Tradition erschienen. Das waren Autorinnenporträts. Und dann war auch in der Zeit der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis für ein Jugendbuch über Fanny Lewald. Aber ich bin eigentlich so reingewachsen mit freien Rundfunkarbeiten neben der Dissertation, um das Stipendiengeld etwas aufzupeppen. Und dann in den 90ern, dass es professioneller wurde, dass ich mich dann auch langsam daran getastet habe, dass ich als Berufsbezeichnung Autorin nehme. Das hat aber lange gedauert.
Ja, ich hätte Sie eigentlich korrekt vorstellen müssen mit Dr. Regula Fenske. Sie haben eine Doktorarbeit veröffentlicht mit dem Titel Mannsbilder, Männerbilder, Konstruktion und Kritik der Männlichkeit in der zeitgenössischen deutschen Literatur. Hat sich eigentlich seit dieser Doktorarbeit etwas geändert über die Darstellung von Mannsbildern, Männerbildern?
Ich glaube, in der Literatur von Frauen ja. Aber insgesamt würde ich sagen, dass eigentlich dieses Thema jetzt erst richtig in der Gesellschaft ankommt. Die Frage, was ist eigentlich Männlichkeit? Zum Beispiel Matthias Politiki hat in diesem Frühjahr dieses Buch Mann gegen Mann geschrieben, wo er sich mit dieser Frage beschäftigt. Und jetzt sprechen mich auch jüngere Leute, die so in diesen Gender Studies arbeiten, auf diese Arbeit an. Damals, als ich sie schrieb, habe ich eigentlich ein bisschen zwischen allen Stühlen gesessen. Also bei den Feministin war ich ein bisschen außen vor, weil ich mich mit Männlichkeit befasst habe. Die Männer kriegten einen Schrecken, als würde ich jetzt sie selber zum Studienobjekt nehmen. Also das war, aber gut, ich habe eigentlich immer ein bisschen zwischen den Stühlen gesessen. Das ist vielleicht auch ein ganz bequemer Platz.
Über Ihre Krimis hat Ginka Steinwachs mal den schönen Satz geprägt, dass Sie sozusagen der Kafka der deutschen Kriminalliteratur seien. Und es gibt, wenn man Ihre Krimis liest, so einen Widerspruch zu dem, wie man sie wahrnimmt, wenn man mit ihnen spricht. Sie sind ein enorm lebensbejahender Mensch, fröhlich, sinnlich und auch immer das Gute erzählend im Leben, die positiven Seiten betonend. Und in den Krimis gehen Sie ja doch in die finsteren Abgründe.
Das ist erstmal Dankeschön für die Beschreibung, die mich natürlich jetzt gerade auch ein bisschen sprachlos macht, weil sie mich freut. Ehrlich gesagt finde ich ja, dass Krimi-Autoren und Autorinnen insgesamt ein heiteres Völkchen sind, lebenslustiger als andere Literatursparten. Also im Vergleich zu den Dichtern und Dichterinnen, da gibt es, glaube ich, viel mehr Menschen, die ein bisschen auch depressiver gestimmt sind. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wir verarbeiten ja nicht nur unsere Aggressionen, wir verarbeiten ja auch Verletzungen und Ängste. Und insgesamt erlebe ich meine Kolleginnen und Kollegen im Krimi-Genre als ein munteres Völkchen. Also wir haben immer viel Spaß, auch so auf unseren Jahrestagungen und sind auch sehr kollegial, solidarisch miteinander. Also das ist eigentlich ganz nett. Aber witzig, man kann mal über den Widerspruch nachdenken. Ich meine, der Kriminalroman beschäftigt sich ja natürlich mit dem Tod, aber eben dadurch auch mit dem Leben.
Und ich denke, der Kriminalroman beschäftigt sich zentral auch damit, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Also ein klassischer Krimi funktioniert ja so, dass ein Verbrecher, ein Mörder, ein Untäter gesucht und gefunden wird und möglichst seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Das wird variiert und es klappt ja auch nicht immer so richtig gut, auch nicht im Krimi. Aber die Tendenz ist ja, wir bringen die Welt im Krimi in Ordnung.
Ja, das gibt's natürlich, obwohl ich ja in meinen Krimis auch ein bisschen spiele mit dem Genre und gerne auch einfach die Leute auf die Schippe nehme, so ein bisschen, ja. Also man darf nicht alles zu ernst nehmen. Ich glaube auch jetzt, Die Schneckenkönigin ist auch ein witziges Buch. Es ist ein Thriller und es ist in Teilen ja auch brutal. Wenn aber deine Hand die Ärgernis schafft, so hau sie ab. Dieser Untertitel, der spielt ja auf ein Bibelzitat an. Also die ganze Brutalität verdankt sich eigentlich der Bibel und der Tatsache, dass jemand das zu wörtlich nimmt. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz amüsante Stellen. Ich habe jedenfalls beim Schreiben mich doch auch des Öfteren zum Lachen gebracht.
Sie haben sich für unsere Sendung Musik gewünscht und Sie haben sich gewünscht etwas von Debussy. Welche Beziehung haben Sie zu diesem Musiktitel?
Bei der Vorpremiere der Schneckenkönigin, zu der Michael Friederici mich eingeladen hatte, im Gemeinschaftsraum einer Wohnungsbaugesellschaft in Hamburg, da war eine Querflötistin, Marika Begemann, die dieses Stück gespielt hat. Das passt ganz schön, denn in meinem Kriminalroman gibt es einen Arzt, der sich bei einem Fernsehquiz, bei dem er so als Fernsehjoker fungiert, um Kopf und Kragen redet, bei einem Thema aus der griechischen Mythologie.
Wir hören das jetzt mit William Bennett.
Schön.
William Bennett spielte Syrinx für Flöte Solo von Claude Debussy. Gewünscht hat sich das Regula Fenske, mit der ich heute sprechen darf über ihr neues Buch und vielleicht auch über Stationen ihres Lebens. Das neue Buch heißt Die Schneckenkönigin und die Hauptrolle spielt hier eine höchst ungewöhnlich agierende Psychotherapeutin, Romy. Ist Romy auch eine Anspielung der Name oder gefiel Ihnen das, Ihre Heldin Romy zu nennen?
Ich fand den Namen passend für Sie. Man denkt vielleicht ein bisschen an Romy Schneider. Die Tochter heißt Ronja, das passt so auch mit R und O, ein bisschen ähnliche Namen. Und ich fand den passend für die Generation auch, in der sie so lebt und vielleicht auch für ihre ja etwas schrägen Methoden. Also ich kann gleich dazu sagen.
Sie ist
sagen,
ja komplett mitleidlos, ne? Darf ich das so verraten?
Ja, sie ist schon speziell. Also ich habe keine echte Psychotherapeutin als Vorbild, sage ich gleich dazu. Und da würden sich, glaube ich, auch keine Therapeutin so wiedererkennen. Das ist schon mit einem Augenzwinkern auch. Aber es kann ja auch in dem Beruf mal jemand etwas schräg sein und vielleicht auch von den Kolleginnen etwas kritisch beäugt werden. Sie hat etwas unkonventionelle Methoden. Methoden.
Was sind das für Methoden?
Ach, sie hört zum Beispiel da mit einer Klientin, Patientin ein Bob Dylan-Stück. Sie hat merkwürdige Vorschläge auch zum Teil. Sie fragt dann, wenn ein junger Mann in die Sprechstunde kommt, wie er am liebsten seinen Vater umbringen möchte. Also sie wirft ihm ja so einen Köder hin, damit er erregt aufspringt und rausrennt, um dann mal auch zu testen, ob er wiederkommt. Also sie provoziert schon die Leute auch. Und was mir Spaß gemacht hat bei dieser Figur, ist natürlich auch, dass sie so für ihre eigenen Dinge aber so blind ist. Und das ist ja aber was, was wir auch andererseits, das ist ja nicht unsympathisch, es geht ja, glaube ich, vielen von uns so. Man kann bei anderen immer sehr gut erkennen, was da alles im Argen liegt. Und bei sich selber ist man manchmal blind. Ob das jetzt Beziehungen sind, ob das die Kinder sind. Alle sagen, das Baby schielt, nur die Mutter sieht es nicht. Ne? Also solche Dinge kennen wir ja, glaube ich, alle. Und da ist sie auch eine Weltmeisterin drin und das hat mir Spaß gemacht.
Und sie hat einen höchst brutalen Umgang tatsächlich mit Schnecken.
Ja, das finden wir brutal, ich auch. Aber ich habe mir sagen lassen, und zwar habe ich das jetzt schon auch bei Lesungen auch wiederum von Menschen aus dem Publikum gehört, dass das die sanfteste Methode überhaupt sei.
Sie zu zerschneiden.
Sie zu zerschneiden. Ich habe dafür habe ich nur tatsächlich mal ein Vorbild von jemandem aus meinem Bekanntenkreis, jemand mit einem schönen Garten. Und ich war da eingeladen zum Sundowner und es war ein sehr schöner Sommerabend. Und dann kam diese Frau mit einer großen Schere an und hat in meinem Beisein mir dann gezeigt, wie sie das macht. Und ich war ziemlich entsetzt. Also für mich war das schon eine sehr brutale Szene. Bin auch jetzt nicht mehr so oft da in dem Garten gewesen. Aber es soll besser sein als andere Methoden. Bei einer Lesung kam ein sehr nettes älteres Ehepaar auf mich zu. Ja, dass sie einen Garten haben, das merkt man gleich. Ich habe gar keinen. Ich bin immer Mietwohnung, Balkon, Etagenwohnung gewesen. Also ich habe natürlich dann etwas recherchiert über Schneckenplagen, weil es eben in Berlin in diesem Sommer, in dem das spielt, eine Schneckenplage gibt.
Und Romy, die Psychotherapeutin, ist die eigentlich auch Ermittlerin oder hält sie sich da zurück?
Ich habe als Ermittler ganz klassische Polizeiteams, in diesem Fall in verschiedenen Städten. Ich wollte weg von dieser ganzen Regionalkrimischiene. Deshalb spielt das in Hamburg, Berlin, Amsterdam und London gibt es auch noch einen Kriminalfall. Und Münster ist eine kleine Episode. Und in den verschiedenen Städten gibt es Ermittlerteams, die aber erst gar nicht wissen, dass sie eigentlich alle in einem gemeinsamen Fall, nämlich Serienmorde, ermitteln, sondern jedes Team wurstelt da erstmal für sich herum. Ich schreibe ja keine Ermittlerkrimis, also die Polizeiszenen dienen eigentlich immer mehr dazu, so eine kleine Ruhepause zu geben und aber auch die Handlung insofern voranzubringen, als man dann dadurch wieder erfährt, was jetzt weiter passiert ist oder was jetzt schon bekannt ist. Das sind aber nicht die eigentlichen Szenen. Also Ermittlung hat mich ja zum Beispiel in meinen Kriminalromanen eigentlich immer weniger interessiert. Es ist so, dass am Ende alles aufgeklärt ist, aber eigentlich nur im Kopf des Lesers oder der Leserin. Während die beteiligten Personen oft nicht wissen, wie ihnen geschieht und diese Mosaiksteine eigentlich nur in der Lektüre zusammengesetzt sind.
Sie haben es erwähnt, das ist ja ein ganz europäischer Roman, die Schneckenkönigin, Amsterdam, London. Mussten Sie dorthin reisen oder konnten Sie das von zu Hause aus gestalten, diese Ausflüge?
Das sind Städte, also wo ich wirklich einen Ausflug hingemacht habe, um ein bisschen zu recherchieren, war die Vettel. Da muss man jetzt lachen, weil ich in Hamburg wohne. Eine Freundin von mir, die auf der Vettel wohnt, hat eine sehr nette Führung dort gemacht. In London habe ich mal gearbeitet, in Berlin habe ich mal gelebt und bin da ja auch oft, auch durch die Ehrenämter, Pennarbeit, war oft mit Terminen in Berlin verbunden. Also da habe ich dann immer, wenn ich da bin, natürlich so en passant ein bisschen Recherche mitbetrieben.
Und so, dass diese Erfahrung hier, die spielen ja auch keine große Rolle, aber die konnten Sie hier mitverwenden.
Das konnte ich mitverwenden. In Amsterdam war ich ein paar Mal im Sommer zu dem sehr schönen Musikfestival, das Grachtenfestival. Und da bin ich natürlich dann auch, als ich da war, rumgelaufen, habe gedacht, wo könnte das hier spielen? Und in dem Café, in dem der eine Mann auch dann sitzt und vermutlich gerade entdeckt hat, dass da, wo er seinen Vater treffen wollte, in dem Haus eigentlich etwas sehr Unschönes vorzufinden ist. In dem Café habe ich natürlich auch gesessen und das so ein bisschen auf mich wirken lassen.
So liest es sich, als ob Sie die Orte kennen, über die Sie schreiben. Und an Ihrer Musikauswahl merkt man, dass Sie ein besonderes Verhältnis haben zur Musik, dass das auch Quell Ihrer Lebensfreude ist. Sie haben sich etwas gewünscht von Mozart und hatten da einen besonderen Interpreten im Blick.
Ja, Fasil Say, das war in der Zeit der Pandemie, glaube ich, dass ich den entdeckt habe oder dass er das auch eingespielt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, also aufgrund der Lebensumstände auch, in denen er das gespielt hat.
Ein türkischer Pianist ist das Fasil Say, der die Fantasie für Klavier D-Moll, Köchelverzeichnis 397, interpretiert so als Morgenstimmung. War es das, was Sie mochten an diesen?
Das fand ich verblüffend, weil ich das gar nicht so assoziiert habe, aber ich fand das auch verblüffend, dass er das so assoziiert hat. Und ich habe die selber mal auf dem Klavier gespielt, als ich noch ein bisschen besser spielen konnte als jetzt. Und wenn ich sie höre, dann juckt es mich in den Fingern und ich würde gerne selber wieder. So habe ich natürlich nie gespielt, das ist auch klar, nur für den Hausgebrauch bei mir. Aber selbst das jetzt nicht mehr so richtig. Also umso mehr freue ich mich, wenn ich es von anderen so toll gespielt höre.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Regula Fenske. Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet, als es um Berlin als Handlungsort ging, dass Sie ja dort häufig hin mussten, als Sie Präsidentin des Deutschen PEN waren. Von, ist das richtig, 2017 bis 2021?
Ja, genau.
Und dann sind Sie danach noch Generalsekretärin vom PEN International gewesen, von 22 bis 23. Als Anna Jonas Präsidentin war vom PEN, hat sie in einer großen Versammlung mal gesagt, dass man, wenn man solch ein Amt annimmt, verzichtet auf mindestens ein Werk, das man sonst hätte schreiben können.
Also ich habe die Schneckenkönigin in der Zeit auch schon geschrieben. Hat vielleicht etwas länger gedauert, das ist vielleicht richtig, weil ich ja auch andere Sachen dann natürlich geschrieben habe, Essays oder auch mein Langeoog-Buch. Also ganz untätig war ich ja auch im Schreiben nicht. Aber man hat ja auch neue Inspirationen. Und was diesen Roman angeht, glaube ich, dass es ihm sogar gut bekommen ist, dass der ein bisschen gelegen hat und dadurch vielleicht auch noch etwas schwarzhumoriger geworden ist, als das sonst gewesen wäre. Also ja, das ist, ich weiß nicht, ich würde eher sagen, das war so ein bisschen Familienersatz auch. Also ich habe ja allein gelebt und früher ja immer mit Mann und Kindern, da hat man ja auch viel Zeit. Das hat auch einige Werke gekostet, würde ich sagen. Und irgendwie muss man sich beschäftigen. Also dieses ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Engagement hätte ich vielleicht nicht machen können, wenn ich noch in der Familienphase gewesen wäre oder auch in einer Beziehung, wo man dann ja auch viel Zeit mit dem Partner verbringen möchte.
Was bedeutet das denn, diese Arbeit für diese Schriftstellervereinigung PEN? Was muss man da tun?
Also das ist ein sehr weit gefasster Tätigkeitsbereich, weil ja PEN International und natürlich auch die einzelnen nationalen oder sprachlich orientierten PEN-Zentren nicht so sehr als Berufsstand für sich selbst arbeiten, sondern für die Freiheit des Wortes und für Frieden und Völkerverständigung sich engagieren. Also wir setzen uns ein für Autorinnen und Autoren, die in ihren Ländern aufgrund der Tatsache, dass sie von der Freiheit des Wortes Gebrauch gemacht haben, die ja in den Menschenrechten garantiert ist, in Bedrängnis geraten, also verfolgt werden, sei es polizeilich, sei es aber auch von nichtstaatlichen Instanzen, ob das jetzt die Mafia ist oder ob das religiöse Fundamentalisten sind, die dann Menschen verfolgen. Und wir versuchen, denen beizustehen, indem wir uns für sie einsetzen, wenn sie im Gefängnis sind, an die Gefängnisleitung schreiben, an die zuständigen Justizminister, Präsidenten der Länder schreiben, an die Gefängnisdirektoren natürlich auch, damit die zum Beispiel die Behandlung besser wird. Und das wird immer wieder auch berichtet, dass dann in dem Moment, wenn dann Menschen wissen, da guckt auch eine internationale Öffentlichkeit hin, sie sich vielleicht doch etwas mit den Geschichten zurückhalten, die sie sonst so treiben würden. Und aber auch den Menschen in den Zellen zu schreiben. Nicht immer werden die Briefe ausgehändigt. Manchmal erst, wenn sie entlassen werden, kriegen sie einen großen Sack mit Post der letzten Jahre. Manchmal kriegen sie es aber auch in den Zellen. Und das gibt ihnen Lebensmut durchzuhalten, weil sie dann wissen, wir sind nicht vergessen. Und das ist ein großer Teil des Engagements. Dazu gehört Lobbyarbeit, dazu gehört, dass man hier mit den Politikern spricht. Und das Feld hat sich natürlich enorm jetzt noch ausgeweitet durch die Bedrohung ja auch in unserem Land der Menschenrechte und dessen, was wir so unter Menschenwürde verstehen. Denn zur Freiheit des Wortes gehört ja auch die Verantwortung, mit dem Wort verantwortlich umzugehen. Das heißt ja nicht nur, dass man alles, das wird man ja noch sagen dürfen, da jeden Quatsch und jede Hassparole von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Ja, und auch da die Debatten, das auszuloten, was ist von der Meinungsfreiheit noch gedeckt, wo geht's in Volksverhetzung über und wo wehren wir uns auch dagegen. Das ist ein weites Feld. Und natürlich in der PEN-Charta, die jeder unterschreibt, steht, dass wir uns mit der ganzen Kraft gegen jedwede Form von Hass einsetzen und für ein friedliches Zusammenleben der Völker. Und das ist, wenn man sich anguckt, wo überall jetzt Kriegsherde sind und wer alles schon nicht mehr miteinander redet und wer auch der anderen Seite das Wort verbietet, natürlich wahnsinnig schwer. Ja, also auch hierzulande. Wo ist es eine berechtigte Demonstration? und wo geht's aber über in Volksverhetzung der Gegenseite. Also da, ich beneide nicht diejenigen, die jetzt in dem Amt sind, weil ich denke, es ist noch mal schwieriger geworden. Es war schon in meiner Amtszeit, ich war vorher ja Generalsekretärin, als Josef Haslinger Präsident war. Also seit 2013 habe ich das ja sozusagen 10 Jahre lang insgesamt gemacht, diese Arbeit. Es ist eigentlich immer, die Themen sind uns immer näher gerückt seit der Zeit. Am Anfang war es noch so, das ist alles etwas weiter weg. China hinten in der Türkei, ja, wie heißt das bei Goethe, wenn weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen, da war es noch alles etwas weiter weg, aber jetzt ist es ja auch in unserem Land sehr viel anstrengender geworden auch.
Debatten sind heftiger geworden. Man hat das Gefühl, man kann die Standorte gar nicht mehr austauschen.
Also das ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger geworden. Und ich bin aber doch nach wie vor der Meinung, das ist das, was wir weiterhin versuchen müssen. Und wohin man auch uns alle, die Bevölkerung auch erziehen muss, was man lernen muss, dass man eine Debatte führt mit dem vielleicht, dass man antritt und schon sagt, wir wissen, dass wir nicht die gleiche Meinung haben. We agree to disagree. Und auf der Basis wollen wir jetzt aber mal ausloten, was der andere denkt. Und da gibt es ja auch so Verfahren, dass man, wenn man dem anderen zuhört, dass man wirklich auch zuhört, dass man erstmal zusammenfasst, was der andere gesagt hat. Dass man dann sagt, das und das habe ich jetzt von dir gelernt. Und dann erst, wir haben ja diesen Reflex sofort mit Ja, aber. Und dass man überhaupt erstmal zuhören lernt, das muss man von klein auf auch trainieren. Und da kann man natürlich sehr pessimistisch werden, wenn man sich so anguckt, was da im Moment passiert. Aber andererseits, denke ich, hat die Menschheit auch immer wieder doch gezeigt, dass sie noch wieder lernwillig und auch lernfähig ist. Und die Zuversicht will ich mir nicht nehmen lassen. Jemand dann pessimistisch, depressiv und wehklagend auf dem Sofa sitzt, denke ich, sollte man was tun. Und da, glaube ich, kann jeder und jede von uns auch in kleinen Bereichen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, im Familienkreis auch Zeichen setzen.
Die Heldin in ihrem neuen Roman, die Schneckenkönigin, die Psychotherapeutin Romy, die hat ja auch zu tun mit Menschen, die scheitern an diesen heutigen Zuständen in der Gesellschaft, in der Politik, die ja viele zusammenbrechen lässt. Und sie versucht sie dann auf ihre Weise doch auch wieder aufzubauen und macht das wirklich auch in einer raffiniert, schwer durchschaubaren Art. Zum Beispiel mit dem einen Patienten hört sie Bob Dylan. Bob Dylan haben sie sich auch für die Sendung heute gewünscht. Welche Rolle spielt hier dieser Bob Dylan-Song?
Also für mich selber ist Bob Dylan der Hausheilige zusammen mit Johann Sebastian Bach. Ja, das
die
ist
würden Sie so zusammenfassen auch, Bach und Bob
naja,
Dylan.
Naja, das ist natürlich was ganz Verschiedenes, aber das sind die beiden Musiker, Komponisten, die für mich immer gehen. Anderes, was ich liebe, und ich liebe Musik wirklich, ganz verschiedene Richtungen natürlich auch, die sind vielleicht spezieller, aber Johann Sebastian Bach geht immer. Und Bob Dylan geht auch immer.
Sie haben sich gewünscht Forgetful Heart.
Forgetful Heart, lost your power of recall. Every little day you don't remember at all. The times we knew, who would remember better than you? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to my prayer. Forgetful heart. loved with all the love that life can give. What can I say without you? It's so hard to live. Can't take much more. Why can't we love like we did before? Forgetful heart, like a walking shadow in my brain. All night long I lay awake and listen to the sound of pain. The door has closed forevermore, if indeed there ever was a door.
Forgot for Heart, Bob Dylan, das vergessliche Herz. Es klingt irgendwie tatsächlich im Englischen poetischer als in der deutschen Übersetzung. Da müsste man noch ein bisschen nachdenken. Glauben Sie, dass Vergesslichkeit zum guten Miteinander manchmal dazugehört?
Das mag auch sein. Das ist eine gute Frage. Ich habe es hier natürlich eher darauf bezogen, dass es aber auch so eine emotionale Demenz gibt von Menschen, die dann tatsächlich vergessen, was mal an Liebe da war. Und das sind ja eben auch diese einsamen Herzen, die zu Rumi in die Sprechstunde kommen. Sie hat ja leider so eine bestimmte Klientel. Eine Frau empfiehlt sie der nächsten, von ihren Männern verlassene ältere Frauen, die ihr so ihr Leiden vorjammern. Und dazu passt dieser Song ganz gut.
Aber ist ja interessant, dass ich den Titel vollkommen anders wahrgenommen habe, als Sie ihn wahrnehmen. Das ist immer wieder erstaunlich.
Das kann man ja
sowieso. Wir sprechen hier über Ihren neuen Roman, Die Schneckenkönigin. Und ich habe ja vorhin das so klingen lassen, als ob die Psychotherapeutin Rumi die Hauptfigur, die Schneckenkönigin sei. Das will ich hier gar nicht so dargestellt wissen.
Lassen wir das dahingestellt.
Ja, das lassen wir offen. Bei einem Krimi die Romanhandlung und den Verlauf zu verraten, wäre ja auch wirklich eine Zumutung. Sie haben eine sehr schöne Danksagung. Ich bin jemand, der immer Danksagungen liest. Und in ihrer bedanken Sie sich, das ist ja relativ üblich, bei denen, die Sie ermuntert, begleitet, unterstützt und inspiriert haben. Aber da steht auch statt einer Triggerwarnung zum Schluss, vor etwaiger Nachahmung sei nicht nur gewarnt, sondern ich rate ausdrücklich davon ab. Und sollte jemand meinen, sich in einer der allesamt fiktiven Personen wiederzuerkennen, so gehe er in sich und denke über sein Leben nach.
Ja, ich fand, das kann man mal dazu schreiben, weil ja alle so ein bisschen in dem Roman nicht unbedingt empfehlenswert ihr Leben gestalten, wenn man das so sagen kann.
Haben Sie das auch geschrieben, weil es tatsächlich Anspielungen gibt auf Menschen, die Sie kennen?
Nein, also es gibt zwar hier und da einzelne Szenen, die einen dann inspirieren. Ja, zum Beispiel, ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, Schnecken mit einer Schere durchzuschneiden. Ich habe mit Schnecken gar nichts zu tun und würde aber auch, wenn ich das hätte, nicht auf so eine Idee kommen. Das habe ich tatsächlich ja mal bei jemandem beobachtet. Aber das sind dann immer nur solche Szenen. Also es ist keine Figur, die da wieder sich eigentlich erkennen kann. Aber Verhaltensweisen kann man natürlich vielleicht erkennen.
Wir haben ja vorhin ganz kurz erwähnt, dass für Sie das Schreiben von Kriminalromanen durchaus auch eine heilsame Wirkung haben kann. Und das ist ja beim Lesen auch so. Sie geben aber auch Kurse, Schreiben als Therapie.
Ich gebe Schreibwerkstätten, Schreibseminare. Ob das immer therapeutisch funktioniert, das weiß ich nicht. aber das mag schon sein. Ich habe so ein Glück im Grunde seit 20 Jahren eingeladen zu werden zu einer Woche Fortbildung für Psychotherapeutinnen und Psychiater des Kindes- und Jugendalters auf Langeoog, meiner Insel noch nebenbei. Und das ist schon interessant, wenn dann Menschen aus diesen therapeutischen Berufen in meine Schreibseminare kommen und dann auch zum Teil weinen müssen. Ja, einmal hatte ich 3 in einem Seminar, die weinten. Nicht, weil ich so eine schlechte Kursleiterin bin oder so streng bin, sondern weil sie das so beschäftigt hat, bewegt hat, auch vielleicht dann berührt hat, etwas aufzuschreiben, was sie sich in ihrem Beruf so nicht trauen oder was alles ja sehr... Das sind ja auch so Berufe, die sehr alles durchdenken und sehr ihre Affekte auch kontrollieren und alles wird sehr reflektiert. Und dann mal so etwas, ich sag mal, frisch von der Leber weg auch mal so rauszulassen.
Es gibt ein Buch von Ihnen bei Mare, ist das erschienen, Mein Langeoog. Warum ist das Ihr Langeoog?
Das ist schon meine Kindheitsinsel gewesen. Seit 1958, als ich gerade 3 Jahre alt geworden war, bin ich damals natürlich mit meinen Eltern da in die Sommerferien gefahren. Später dann auch gern mit meinen eigenen Kindern. Und jetzt finden da eben diese Fortbildungswochen der Ärztekammer Niedersachsen statt, bei denen ich das Glück habe, schon seit einer Weile dabei zu sein. Und ja, es gibt so einen inneren, man kann vielleicht sogar sagen, Heimatraum, also Nordsee. Ist natürlich überall schön, Nordfriesland, Ostfriesland, Niederlande, also das Meer, die See, Strand, das ist so das, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, auch frei fühle und wo ich sehr, sehr gerne bin. Zu Langeoog selber muss man allerdings sagen, dass ich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto kritischer auch manches sehe. Früher hat man so gedacht, das ist so ein geschichtsloser Ort, wo man hinfährt. Man muss nicht groß was besichtigen, keine Kathedralen und Museen, die man abarbeiten muss. Teil des Urlaubs einfach eben das Meer zu genießen und die Weite. Aber natürlich gibt es auch an diesen Orten Geschichte. Wie sollte es anders sein? Und in Deutschland natürlich auch sehr düstere Kapitel in der Inselgeschichte. Das ist schon auch wirklich ziemlich heftig. Also das war schon eine Insel, die hochgradig dann auch militarisiert war und auch von den Nazis doch sehr, auch dieser Ideologie verfallen war. Also es gab ja schon diesen Bäder-Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat sich dann nahtlos angeschlossen im Dritten Reich.
Wobei das nicht das Langeoog ist, das Sie erlebt haben als Kind. Das war eher Sandbuddeln, Dünen singen.
Natürlich.
Unbeschwerte Momente der Kindheit. Natürlich. So ein Sehnsuchtsorten innerer.
Ja, ganz genau. Aber auch das Dünensingen, das ist von den Nazis eingeführt worden. Ja, das war der Volkskörper, der da schon mal so gemeinsam auch einübte. Das alles zusammengehört.
Also, aber das gibt es in großer Harmlosigkeit noch
das
heute.
Das gibt es noch heute und ich liebe das sehr. Aber es ist dann natürlich auch nochmal bestürzend zu sehen, wie das so entstanden ist und was da auch mit assoziiert werden kann und assoziiert werden muss ja auch. Aber für mich ist es natürlich immer noch auch einfach ein schöner Ort, wo ich es genieße, da am Meer entlang zu laufen.
Und wer dahin möchte, auf eine der Nordseeinseln nehmen, lege ich diesen Band über Langeoog im Mare Verlag, den Sie geschrieben haben, ganz besonders ans Herz. Danke. Sie sind eine ausgesprochen fleißige Autorin. Ich habe das immer so aus der Ferne verfolgt, was alles erscheint und Ihre Arbeit für den Pen habe ich bewundert. Sie fahren zu Kongressen und etlichen Schreibwerkstätten und Zusammenkünften mit Autorinnen, auch mit Kolleginnen. Sie sind sehr, sehr umtriebig. Und wenn Sie so ein Buch wie jetzt Die Schneckenkönigin fertig haben, fangen Sie dann eigentlich parallel schon ein neues an zu schreiben?
Also Ideen habe ich natürlich und jetzt habe ich erstmal kleinere Texte vor und auch noch einige Deadlines, die mich drücken bis Juli. Aber dann will ich in den Sommermonaten an das nächste größere Projekt gehen, auf das ich mich jetzt auch schon sehr freue. Aber es ist witzig, dass Sie das mit dem Fleiß so sagen. Nur ich dachte, das auch noch jemand und ich nehme das gar nicht so wahr, weil irgendwie muss man sich ja beschäftigen und mir machen die Dinge ja Spaß. Also es ist ja jetzt keine Fleißarbeit in dem Sinne, dass ich da sitze Ja, ich empfinde mich gar nicht als so fleißig. Und manchmal macht man ja auch das eine Projekt, um sich vor einem anderen zu drücken. Und dann, schwupps, ist was anderes entstanden, ein Kinderbuch oder so. Und dann denken die anderen, oh, die ist aber fleißig, die schreibt sich auch noch ein Kinderbuch nebenbei. Aber eigentlich hat man es gemacht, um so ein bisschen vielleicht auszuweichen vor dem, woran man sich gerade nicht so traute oder wo man vielleicht gerade nicht weiterkam. Also eigentlich nehme ich mein Leben eher so war, dass ich Dinge mache, die mir Spaß machen, und ich empfinde das natürlich auch als ein großes Privileg.
Nehmen Sie manchmal Musik auch zur Steigerung der Motivation? Ich könnte mir vorstellen, dass die Polonaise von Jacques Offenbach, dieses Duo für zwei Violoncelli, zu den Musikstücken gehören könnte, die Sie inspirieren, eine fröhliche Stimmung verbreiten. Kann Musik sowas leisten in Ihrem Arbeitsalltag?
Absolut, absolut. Wenn ich schreibe, höre ich keine Musik, das würde mich ablenken oder höchstens so im Nebenraum. Aber diese Polonaise, ja, das ist ein hübsches Tänzchen. Und wenn sich dann hinter die Cello-Melodie so hochschwingt, ja, dann kriegt man einfach gute Laune.
Wir hören das jetzt mit Anne Gastinel und Philippe Xavier.
Thank you.
Diese Polonaise von Offenbach lassen wir jetzt mal zusteuern auf ihr neuestes Buch, Regula Fenske, Die Schneckenkönigin. Da geht es ja um eine Psychotherapeutin, Romy heißt sie, und es geht um verstörend brutale Morde, die sich in unterschiedlichen Städten zutragen, Berlin, Amsterdam, London, und die haben alle zu tun mit Bibelzitaten, die sie hier verwenden. Und die Bibelzitate sind so eine Art Klammer in den Verbrechen. Aber für die unterschiedlichen Teile des Romans hatte ich beim Lesen den Eindruck, dass sie da auch ganz unterschiedliche Sprachebenen verwenden, ganz unterschiedliche Genres, die sie anspielen.
Ja, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es einmal eine ich-erzählende Figur gibt, die natürlich einen anderen Ton haben muss als jetzt die personalen Passagen, wo ich zwar in der dritten Person schreibe, aber eng jeweils an einer Figur, aus deren Perspektive dann das jeweilige Kapitel gebildet ist, die darstelle. Also es sind ja eben auch sozusagen verschiedene Perspektiven, und das ergibt natürlich dann auch verschiedene Sprachebenen. Ich hoffe aber doch, dass das Ganze insgesamt aus einem Guss.
Na, ich fand das ganz raffiniert, weil es also unterschiedliche Töne sind auch in der Sprache.
Und dann gibt es natürlich auch diese Passagen, die, wenn man den Anfang des Romans nimmt, in der Zukunft spielen, also 3. Oktober, da steuert das ja drauf zu, wo jemand dann doch sehr in der Bredouille ist. Und das sind natürlich dann nochmal wieder andere Passagen. Ja, dieses Bibelzitat, an das ich mich da, an dem ich mich da orientiert habe, das ist schon sehr brutal. Matthäus 18, das steht im Zusammenhang damit, dass Jesus sagt, dass man so die Kinder zu ihm kommen lassen soll, und wer einem dieser kleinsten Ärgernis tut, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gebunden wird und man ihn ins Meer werfe, da wo es am tiefsten ist, und ihn da ersäufe. Also das ist schon sehr brutal. Also dieser Mühlstein spielt gleich zu Beginn eine Rolle. Wird nicht jeder als Bibelzitat erkennen, aber dieser Untertitel, wenn deine Hand die Ärgernis schafft, so hau sie ab, das geht dann weiter, dass es dann eben heißt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis schafft, so hack ihn ab und wirf ihn von dir. Also das ist schon, aber das ist Neues Testament, das ist noch nicht mal Altes Testament, was dann manche Leute vermuten. Und insofern ist diese Brutalität etwas dem geschuldet, dass jemand das dann wörtlich nimmt und da etwas umsetzt.
Das also, mehr wollen wir gar nicht verraten. Gut. Über die Schneckenkönigin.
Okay, ich hätte mich jetzt
Sie gucken ja nun verplappert. Auf über 3 Jahrzehnte Kriminalliteratur zurück, und Ihr neues Projekt beschäftigt sich damit, wie sich das auch verändert hat im Laufe der Jahre.
Ja, ich dachte, jetzt ist es mal an der Zeit, so ein bisschen auch eine Art Bilanz zu ziehen oder auch das Revue passieren zu lassen, was sich verändert hat, auch im Genre, auch gerade in Bezug auf die deutschsprachige Kriminalliteratur. Und ich habe ja auch viel moderiert, internationale Autoren auf Lesereisen begleitet. Und ich habe so viele Texte aus dieser Zeit und Essays, die würde ich gerne alle mal zusammenbringen, aber dann auch versuchen, da einen Guss draus zu machen. Also jetzt nicht nur so gesammelte Essays von, das will, glaube ich, keiner lesen, sondern das muss in einen Zusammenhang kommen. Und da freue ich mich drauf. Die waren alle aufgrund der Umzüge, die ich in den letzten 10, 12 Jahren hatte, so in einer Truhe gesammelt. Die ganzen Texte, die ich manchmal einfach dann so vorne in die Bücher gelegt habe, Moderationen oder Rezensionen. Und dann war diese Truhe eine Zeit lang im Keller. Jetzt habe ich die gerade mal aufpolieren lassen, von einer Tischlerin schön aufarbeiten lassen. Dazu musste ich sie leer räumen. Dadurch liegen jetzt diese ganzen Manuskripte und so verstreut auf dem Fußboden herum. Und dann habe ich erst mal gesehen, wie viel das ist. Und das werde ich jetzt im Sommer, da werde ich mal rangehen, das zu sortieren und dann mal gucken. Manche leben nicht mehr, an die man sich gerne erinnert. Mai Schöwald zum Beispiel. Jetzt war gerade eine Veranstaltung in Hamburg zu Per Wahlö und Mai Schöwald.
Dieses schwedische Krimi-Duo.
Die ja eine Kulturrevolution im Krimi-Genre bewirkt haben seit den 60er Jahren. Und die Mai Schöwald kannte ich persönlich. Sie wäre dieses Jahr 90 geworden. Sie lebt leider nicht mehr. Andere geschätzte Kollegen und Kolleginnen, Ingrid Noll wird 90, Doris Gerke wohnt jetzt bei mir in der Nachbarschaft, die eingeladen hatte zu Symposien Kriminalroman und Gesellschaftsstruktur. Und da haben wir uns in den 90er Jahren mehrfach getroffen. Da war auch noch Thea Dorn dabei, die übrigens ja einmal einen Kriminalroman Die Hirnkönigin geschrieben hat, wenn ich das kurz erwähnen darf. Da habe ich ja meine Schneckenkönigin so ein bisschen an die Seite gestellt. Und das will ich mal so ein bisschen sortieren und gucken.
Hat es auch damit zu tun, dass Sie in diesem Jahr Ihren 70. Geburtstag gefeiert haben, dass man auch so ein bisschen ernten kann, ein bisschen zurückschauen auf das, was man geschafft hat?
Ja, einerseits ja. Und andererseits ist es aber auch so, es sind so schöne Geschichten. Also ich weiß den Titel schon, sonst würde ich jetzt nicht über ungelegte Eier und noch nicht geschriebene Projekte reden. Aber hier kann ich das, glaube ich, schon mal machen, ausnahmsweise. Wie ich einmal beinahe einen spanischen Polizisten erschoss. Ich finde, diese Geschichte gehört mal aufgeschrieben. Und es gibt so Dinge, die, von denen ich denke, die könnten das Publikum durchaus auch ein bisschen amüsieren. Und die sind aber auch zu schade, um dann so ganz in Vergessenheit zu geraten.
Wir werden ein Auge drauf haben, wenn dieser ja doch auffällige Titel dann tatsächlich als Buch erscheinen wird. Jetzt lieferbar das aktuelle Buch von Regula Fenske, Die Schneckenkönigin, erschienen im Gmeiner Verlag. Ein sehr schön gestaltetes Buch, ist ein Taschenbuch. Die sind heute sehr viel besser ausgestattet als die Taschenbücher in unserer Jugend. Das klappt gut auseinander, das kann man sehr angenehm lesen. Die Schrift ist groß genug und es ist einfach ein schön ausgestattetes Paperback, das hier erschienen ist und dem ich alles Gute wünsche auf dem Weg von der Buchhandlung in die Leserherzen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.